euch gerne setzen. Ja, lieben Judas, der Judas des Judaspriester, er teilt uns in diesem kurzen Brief, der vor der Offenbarung steht, im dritten Vers, eine wichtige Mahnung. Er sagt dort: Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Kämpft für den ein für allemal überlieferten Glauben. Und ähnliche Anweisungen gibt Paulus an Timotheus, seinen treuen Gefährten, im ersten Timotheusbrief, dort in Kapitel 4, in Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 2, in den ersten beiden Versen. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Als Gemeinde Jesu Christi sind wir die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Haben wir in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 schon gehört, vor einigen Wochen, als wir über den Wert des Glaubensbekenntnisses an sich gesprochen haben. Und das, als solche sind wir auch dazu berufen, für diesen ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, wie wir es in Judasbrief gerade gelesen haben, und an dieser rechten Lehre festzuhalten und diese Lehre treuen Menschen in unserer und auch in der nächsten Generation weiterzugeben, wie wir es in den Timotheusbriefen sehen. Im Dezember hatten wir uns schon Gedanken gemacht über den Nutzen des Glaubensbekenntnisses, ein Glaubensbekenntnis, wie wir es auch hier in unserer Gemeinde haben. Und haben damals festgehalten, so ein Bekenntnis dient uns dabei, die Wahrheit öffentlich zu bekräftigen und zu verteidigen. Das gilt für diejenigen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, nach außen hin, damit klar ist, das ist, was hier geglaubt wird. Das gilt aber auch für uns als Gemeinde nach innen hin. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Unterweisung in der rechten Lehre. Denn in diesem Glaubensbekenntnis haben wir zusammengefasst, aufgeschrieben, wovon wir überzeugt sind, dass es die wichtigsten Lehrfragen sind, die in der Heiligen Schrift vorkommen. Weiter haben wir gesehen, dass dieses Bekenntnis einen öffentlichen Maßstab darstellt für die Gemeinschaft untereinander, aber auch für die Gemeindezucht, wo dieser Maßstab verlassen wird. Keiner der die hierin in unserem Bekenntnis dargelegten Glaubensüberzeugungen abstreitet, dagegen steht, kann Glied dieser Gemeinde werden oder auch bleiben. Und auf diese Weise wollen wir uns auch ein Stück weit vor Irrlehre schützen. Und schließlich ist dieses Bekenntnis ein Maßstab für die Diener des Wortes Gottes, die Amtsträger in der Gemeinde. Wir haben hier die Lehrüberzeugungen dargelegt, die jeder Pastor der Gemeinde glauben, lehren und verteidigen muss. Und das ist uns ein großes Anliegen und sehr wichtig. Und wir werden am nächsten Samstag in der Gemeindeversammlung auch als Amtsträger unsere Amtsgelübde ganz bewusst wiederholen, erneut sprechen und vor den Herrn auch bezeugen, dass wir daran festhalten. Und dieses Bekenntnis ist nun, und darum soll es dann heute gehen, keine neue Erfindung, sondern es ist unser historisches Erbe, unser geschichtliches Erbe aus der Zeit des Puritanismus, aus der Zeit der Reformation vor allen Dingen, aber auch noch darüber hinaus. Wir finden in unserem Glaubensbekenntnis Lehren, wie sie die Christen aller Jahrhunderte geteilt haben. Und genau das wollen wir uns heute miteinander vor Augen führen. In unserem Glaubensbekenntnis steht vorne diese würdige, altehrwürdige Zahl von 1689 drauf, vielleicht auch 1677. Aber wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, die grundlegenden Lehren dieses Bekenntnisses bis in die Formulierungen hinein reichen viel, viel weiter zurück. Und ich möchte heute in dieser Lehrstunde uns ein Stück Bewusstsein dafür schaffen und einen Überblick darüber geben, welche großen gemeinsamen, aber auch unterschiedliche Bekenntnisse es in der Christenheit gibt und wo wir heute auch in unserem Bekenntnis die altkirchlichen Bekenntnisse wiederfinden. Ich habe dazu einen kleinen Zettel ausgeteilt, mir selbst keinen behalten, merke ich. Ja. Ein kleines Blatt ausgeteilt. Wenn das weiter hinten weniger gibt, muss man weiter vorne welche nehmen. Ich habe da vorne welche hingelegt. Ich möchte hier zunächst einen gewissen Überblick geben, einen Rahmen abstecken, damit wir uns auch selbst vielleicht in unserem eigenen Bewusstsein ein bisschen besser verorten können in dem, was sich heute Christenheit nennt. Und wir erinnern uns noch einmal an die Aufforderung des Paulus an den Timotheus, wo er sagt in 2. Timotheus 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Was Paulus hier macht, ist, er nimmt sozusagen den Stab der reinen Lehre, ähnlich wie bei einem Staffellauf, und reicht ihn weiter an Timotheus. Und er sagt, Timotheus, halte fest an dieser reinen Lehre, die du von mir gelernt hast, die du von mir gehört hast. Aber nimm sie nicht nur mit dir ins Grab, sondern gib es weiter in die nächste Generation. Und nicht nur das, sondern es sollte sich auch ausbreiten. Ja, es sollten nicht nur diese zwei Männer die großen Lehrer sein, sondern sie sollten es auch weitergeben an Männer, die treu sind, dieses Wort, diese rechte Lehre weiterzutragen. Und das Ganze sollte da nicht aufhören. Es sollte im Grunde die ganze Kirchengeschichte hindurch immer weitergereicht werden, sodass die Lehre, die rechte Lehre der Gemeinde Jesu Christi rein und lauter weitergetragen wird. Und wer so ein bisschen Ahnung hat von Kirchengeschichte, der weiß, so ganz ohne Brüche ist es nicht gegangen. Es gab, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen, immer wieder Zeiten, in denen dieser Stab mal runtergefallen ist und erst mal so ein bisschen da lag. Und manchmal dann von späteren Generationen wieder aufgegriffen wurde. Und man entdeckt hat, ja, wir wollen an Gottes Wort festhalten, der Heiligen Schrift. Und wir stellen fest, wenn wir zurückgucken in die Geschichte, das wollten auch andere schon vor uns. Und wir finden bei ihnen Anknüpfungspunkte. Ja, und das hat man nicht erst jetzt, wo wir sagen, wir haben ein Bekenntnis von 1689. Ja, auch da hat man natürlich auf die Reformation zurückgegriffen, 100 Jahre vorher. Und dort hat man sehr gerne auch in die Kirchenväterzeit zurückgegriffen, bei Augustinus vor allen Dingen und auch anderen gesehen. Es gab immer Männer, die treu waren und diese rechte Lehre eigentlich weitergetragen haben. Und doch wichtig, es gibt so einen roten Faden, wenn auch mit Brüchen. Aber immer wieder dürfen wir auch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte froh darüber sein und dankbar dafür sein, dass Gott sein Volk erhalten hat und durch alle Zeiten Reformation geschenkt hat und der verlorene Stab der rechten Lehre so auch immer wieder aufgegriffen wurde. Und ich will das hier deutlich betonen und auch festhalten, wir glauben hier nicht an eine apostolische Sukzession. Das findet man manchmal in den Staatskirchen oder auch in der römischen Kirche, wo man denkt, naja, die Apostel haben den Nächsten eingesetzt und so weiter und so das Amt weitergereicht. Daran glauben wir nicht. Auch nicht an eine ungebrochene, reine Lehre und Praxis der Bekenntnistaufe. Diese Ansicht findet man manchmal, aber sie ist historisch auch einfach falsch. Man hat das immer wieder aufs Neue entdeckt. Und es gab immer wieder Zeiten von Reformation, Zeiten der Erweckung, in der man eben immer wieder neu die Heilige Schrift vor allen Dingen, weil um die geht es, genommen hat und geforscht hat und festgestellt hat, ja, das ist, was die Schrift lehrt. Und ja, wir sind gar nicht die Ersten, die das feststellen. Es gab andere vor uns. Und so hat man dann immer wieder auf diese historisch gewachsenen Wurzeln aufgebaut und sich auf diese Wurzeln und Äste besonnen, wo bereits Glaubensväter früherer Zeit eben dieselben Überzeugungen geteilt haben. Und es ist notwendig, dass manche Lehren auch klar benannt werden und Entscheidungen getroffen werden. Das sehen wir schon in biblischer Zeit, dass es solche Nöte gab. In der ersten Gemeinde gab es diese große Frage, müssen denn Menschen, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, auch erstmal Juden werden. Das heißt, die Männer beschnitten werden, bevor sie dann tatsächlich Christen sein können. Und man diskutiert das. Und man hat hier große Spannungen in der Gemeinde. Und schließlich wird diese Lehrfrage vor die Apostel gebracht. Und in Apostelgeschichte 15 finden wir das alles beschrieben, wie sie sich darüber austauschen und danach eine klare Entscheidung treffen. Eine Lehrentscheidung, die so auch in Gottes Wort tatsächlich aufgenommen wurde. Etwas, was keine andere Lehrentscheidung späterer Zeiten mehr für sich beanspruchen kann. Aber man sieht einfach diesen Grund, dieses Verlangen. Man muss manchmal Dinge auch von der Schrift her bedenken und danach definieren. Hier stoßen wir aber dann genau an diese Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Ja, also Apostelgeschichte 15 ist Teil von Gottes Wort, ist von Gottes Geist inspiriert. Bekenntnisse späterer Jahrhunderte sind das nicht, auch unser Bekenntnis nicht. Keine Lehrentscheidung, die nach dem Abschluss des Neuen Testaments getroffen wird in der Kirchengeschichte, kann für sich beanspruchen, Gottes irrtumsloses Wort zu sein. Und doch dürfen viele dieser Lehrentscheidungen, gerade auch in der frühen Kirche, für sich beanspruchen, dass sie die biblische Lehre korrekt wiedergeben. Und sie sind Teil unseres historischen Erbes, das ich heute auch zeigen möchte. Und immer wieder wird die reine Lehre angegriffen. Das sehen wir schon zu biblischer Zeit, aber das zieht sich durch bis heute. Da sind wir keine Ausnahme und es gab auch nie eine Zeit, in der es nicht so gewesen wäre. In den ersten Jahrhunderten wurden dabei sehr, sehr zentrale Fragen der biblischen Lehre in Frage gestellt. Dort geht es um die Fragen, wer ist eigentlich Gott? Eine Person? Drei Personen? Wie ist es mit Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist? War Jesus ein geschaffenes Wesen oder war er schon immer da? Diese wichtigen Fragen beschäftigen die Gläubigen der ersten Jahrhunderte. In späterer Zeit, in der Zeit der Reformation, geht es dann vor allen Dingen um die Lehren der Gnade. Oder auch um die Frage der Heiligen Schrift. Welchen fundamentalen Stellenwert hat die Heilige Schrift, gerade gegenüber dieser Lehrtradition, die über Jahrhunderte angewachsen ist? Diese Frage hat uns nicht losgelassen. Die Frage nach der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift ist bis heute eine wesentliche Frage. Aber auch die rechte Schriftauslegung oder das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Zeit sind Fragen, die da bedacht werden müssen. Immer wieder ist es und war es und ist es für die Gemeinde Jesu Christi notwendig, klare Lehrentscheidungen zu treffen, um die Irrlehre aus der Gemeinde fernzuhalten. Und hier gilt ein ganz wichtiges Grundprinzip, das hatte ich im Dezember auch schon gesagt. Alle diese Lehrentscheidungen, alle diese Bekenntnisse, eingeschlossen auch unser Bekenntnis, sind, wie man das dann nennt, nur Norma Normata, Lehrnormen, die sich an der Norma Normans, der biblischen Norm, messen lassen müssen. Die Schrift steht über allem. Das ist die Autorität, nicht das Bekenntnis. Aber dort, wo im Bekenntnis etwas ausgesagt wird, was mit der Lehre der Schrift übereinstimmt, hat es Autorität, die aber nicht über oder neben der Heiligen Schrift steht, sondern unter ihr. Und hiervon sind wir zutiefst überzeugt. Wir haben dieses Prinzip, dieses grundlegende Prinzip in unserem Bekenntnis im ersten Kapitel, im 10. Abschnitt aufgenommen. Da können wir uns ja vielleicht gerade mal ansehen. In unserer Bekenntnisgrundlage auf Seite 18. Der letzte Abschnitt des ersten Kapitels in unserem Bekenntnis. Das heißt, es ist der höchste Richter, durch den alle Religionsstreitigkeiten entschieden werden müssen und durch den alle Beschlüsse von Konzilien, damit sind jetzt eben auch diese alten Bekenntnisse gemeint, Meinungen alter Schriftsteller, da geht es dann um Kirchenväter oder ähnliches, menschliche Lehren und persönliche Meinungen geprüft werden müssen und in dessen Urteil wir Ruhe finden sollen, kann kein anderer sein als die durch den Heiligen Geist eingegebene Heilige Schrift. Auf die so eingegebene Schrift ist unser Glaube letztlich gegründet. Das muss feststehen. Daran wollen wir auch nicht rütteln. Aber wenn wir jetzt in dieser Lehrstunde zu Recht auch mal einen Gang durch die Kirchengeschichte machen und unser historisches Erbe betrachten, dann wollen wir eben diese drei Prinzipien im Hinterkopf behalten. Erstens, es gibt eine solche Tradition der reinen Lehre. Das ist was anderes als so eine Tradition, die zur Bibel hinzutritt, sondern eine Tradition der biblischen Lehre. Es besteht zweitens eine Notwendigkeit für Lehrentscheidungen, um Dinge auch klar auszusprechen. Und drittens, die Heilige Schrift ist und bleibt die höchste Autorität. Bevor wir jetzt tatsächlich dann in unser Bekenntnis hineinsehen und nachsehen, wo dort die altkirchlichen Bekenntnisse im Grunde wieder aufgenommen werden, möchte ich euch erstmal einen groben Überblick geben über die wichtigsten christlichen Bekenntnisse. Dazu habt ihr diesen kleinen Zettel gekriegt, dass ihr mir auch folgen könnt. Zunächst die alte Kirche. In den ersten Jahrhunderten gab es auch nur eine christliche Kirche. Und in dieser frühen Phase der Kirche gab es bis ins 8. Jahrhundert hinein insgesamt 7 sogenannte ökumenische Konzile. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute Ökumene nennen, sondern Ökumene heißt einfach weltweit, also die gesamte Kirche. Ja, aus allen Regionen war dort vertreten, es hat alle betroffen. Es gab nur eine Kirche. Also nicht nur an einem Ort, sondern halt nur eine christliche Kirche. Und dort wurden Vertreter hingesandt in diese Zusammenkünfte, um wichtige Lehren zu besprechen, zu bedenken und dann auch zu formulieren. Das wollen wir uns etwas später noch ansehen. Wie gesagt, bis ins 8. Jahrhundert hinein geht das so im Grunde als eine Kirche zu. Aber diese Einheit wird im Laufe der Zeit sehr brüchig. Immer wieder gibt es dann Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Zentren der Christenheit. In Rom, in Antiochia, in Alexandria sind wichtige Orte, an denen sich dann unterschiedliche Schwerpunkte herausbilden. Und seit dem 7. Jahrhundert gibt es mehr und mehr eine Trennung zwischen der Ost- und Westkirche. Die Ostkirche vor allen Dingen erstmal griechischsprachig, auch wie die ersten Christen überhaupt eigentlich also aus der griechischen Sprachwelt herauskamen. Die Westkirche dann zunehmend lateinisch. Also man hat dann schon so einen gewissen Sprachunterschied. Und das Ganze bricht dann vor gut 965 Jahren, am 16. Juli 1054, wo dann tatsächlich ein klarer Bruch vollzogen wird zwischen der Ost- und der Westkirche. Die Kirchen des Ostens sind seither von den Kirchen des Westens getrennt. Zu diesen Ostkirchen gehören vor allen Dingen die russisch-orthodoxe Kirche heute, griechisch-orthodoxe Kirche und verschiedene andere orthodoxe Kirchen, auch die koptische Kirche könnte man dazu nehmen oder die aramäischen Kirchen, die es hier in unserer Nähe gibt. Da müsste man vielleicht auch noch unterscheiden zwischen altorientalischen und Ostkirchen, aber das soll uns mal der Einfachheit halber ausgeklammert werden. Also es gibt hier so eine gewisse Trennung. Und in diesen Ostkirchen gab es seither kaum noch eine lehrmäßige Weiterentwicklung. Da blieb man eigentlich ganz stark bei dem, was bis dahin auch aufgeschrieben wurde bis heute und trägt das als Vermächtnis weiter. Im Westen entsteht, oder was heißt, die westliche Kirche nimmt eine gewisse andere Entwicklung. Die westliche Kirche ist sozusagen die Mutter der römischen und evangelischen Kirche. Und das Ganze fängt so im späten 5. Jahrhundert an, als sich zunehmend in Rom so das wesentliche Zentrum der westlichen Christenheit herausbildet, mit einem zunehmend auftretenden Papsttum, das dann das Mittelalter und die mittelalterliche Kirche ganz prägend bestimmt. Und da gerät die westliche Kirche im Grunde zunehmend auf Abwege. Dieser Stab der reinen Lehre geht so häufiger mal dann verloren. Man denke hier nur an die Bilderverehrung, an die Sakramentenlehre, an die Simonie, also dass Ämter verkauft werden. Das war damals ganz üblich, dass man Bischofsamt kaufen konnte. Mit genug Geld und Einfluss hat man das gekriegt. Oder auf den Ablasshandel, der dann im Grunde ein Auslöser war für die Reformation. Etwas, was heute noch stattfindet. Ablass ist, gibt es noch, wird nur nicht mehr verkauft. Und so wird auch schon vor dem 16. Jahrhundert in der Kirche, damals eben der einen westlichen Kirche, dieser Ruf nach Reformation immer wieder laut. Man merkt, hier, da stimmt was nicht. Da läuft was völlig schief. Wenn man sich anguckt, wie die Päpste und manche Kleriker, also Bischöfe und so weiter, wie die leben, hat mit dem nichts zu tun, was in der Bibel steht. Und da kommen immer wieder Rufe nach Reformation. Hier muss sich was ändern. Da gibt es ergebnislose Reformationskonzilien, wie das Konzil in Konstanz, makabererweise, auf dem dann auch Jan Hus hingerichtet wurde, 1414 bis 18, oder ein Reformationskonzil in Basel, 1431. Aber auch Männer wie John Wycliffe, bereits im 14. Jahrhundert, 1328 bis 84. Oder eben Jan Hus, ein böhmischer Reformator, kann man heute eigentlich sagen, von 1369 bis 1415. Oder auch der Italiener Savonarola von 1452 bis 98. Also Männer, die durchaus noch vor dem leben, was wir heute Reformation nennen. Und dann gab es auch in manchen Klöstern Reformbewegungen und Ähnliches. Also man hat gemerkt, das ist nicht alles so in Ordnung, wie es ist. Und es gab Bestrebungen, aber es ist nie wirklich gediehen. Es ist oft unterdrückt worden, eben mit Todesstrafe, wo diese Männer, die dann da aufgestanden sind und was verändern wollten, auch von der Kirche und auch von der Obrigkeit verfolgt wurden. Was ich aber zeigen will, ist, dass doch selbst in dieser Zeit, in der die römische Kirche oder die westliche Kirche immer mehr von der Wahrheit abirrt, es doch immer auch so einen gewissen roten Faden gab, auch der reinen Lehre, auch durch diese Zeiten hindurch, die uns so grau und duster erscheinen. Diese Linie erlischt in der römischen Kirche im Grunde nach der Reformation vollends. Werde ich nachher noch zeigen. Aber wir werden noch auf ein interessantes Konzil eingehen aus dem 6. Jahrhundert in Orange, wo man tatsächlich die Lehren der Gnade bekannt hat. Und es ist interessant und auch bemerkenswert, dass die großen römischen Bekenntnisschriften, also die heutige römisch-katholische Kirche, die daran festhält, die Irrlehren der römisch-katholischen Kirche tatsächlich dogmatisch festschreiben, erst nach der Reformation festgeschrieben werden. Und es war Ziel der Reformation zur Zeit Martin Luthers und Johannes Calvins, die römische Kirche wieder zu reformieren oder die westliche Kirche wieder auf biblischen Kurs zu bringen. Aber die Mehrheit dieser römischen Kirche oder in großen Teilen hat sich dem verweigert und dann schließlich ihre Irrlehren in Bekenntnissen niedergeschrieben, in denen sie die rechte Lehre bis heute verwirft. Die wichtigsten davon sind das Konzil von Trient, ab 1545, in drei großen Sitzungen. Dort, wenn man da ein bisschen liest, werden all diese mittelalterlichen Irrlehren, die zur Zeit der Reformation im Grunde noch offen waren, wo man nicht gesagt hat, so oder so, aber wird immer exakt die falsche Entscheidung getroffen und hingeschrieben. Kannst du praktisch durchweg sagen. Wenn du das liest, dann wird gesagt, das, so glauben wir das, und das war gerade die falsche Entscheidung, und wird verworfen, was die Reformatoren bekannt haben. Das geht dann weiter, durchaus in jüngere Vergangenheit hinein, Entschuldigung, 1870, das erste Vatikanische Konzil, das ist noch nicht so extrem lang her. Damals hat man festgestellt, dass wenn der Papst in bestimmten Zeremonien eine Lehrentscheidung verkündigt, ist diese irrtumslos und von allen Christen zu glauben. Das hat danach Papst Pius XII. Im 1. November 1950 gemacht. Seither müssen alle römisch-katholischen glauben, dass Maria leiblich in den Himmel aufgefahren ist, weil der Papst es so verkündet hat. Wieder mal eine Irrlehre mehr. Das Zweite Vatikanische Konzil hat nur wenig Besserung gebracht und der römisch-katholische Katechismus der katholischen Kirche 1992 auch nicht. Die grundlegenden Irrlehren hat man nicht aufgegeben. Manches hat sich gebessert, darf man nicht leugnen. War es früher für römisch-katholische eigentlich nicht gewollt, dass sie die Bibel selbst lesen, ist das heute durchaus machbar und auch in der eigenen Sprache. Aber grundlegende Lehrentscheidungen hat man eigentlich nicht revidiert. Das ist hier so der Pfeil nach römisch. Aber ihr seht, der rote Pfeil, der geht anders weiter, nach evangelisch. So entwickeln sich bereits im 16. Jahrhundert in der evangelischen Kirche drei wichtige Strömungen des Glaubens heraus. Das eine ist die lutherische Kirche, die dann eben vornehmlich Martin Luther folgt. Das zweite sind die reformierten Kirchen und das dritte die täuferischen Kirchen. Hier könnte man noch die Anglikaner nebenanfügen, die haben so ein bisschen eine ganz andere Geschichte, sind in ihrem Bekenntnis eher reformiert, in ihrer Praxis eher ganz was anderes, bleiben eher in dieser mittelalterlichen Tradition stecken. Und die täuferischen Kirchen, die können nicht flächendeckend Fuß fassen. Sie werden in der Folgezeit eigentlich von allen anderen bekämpft. Und so, dass viele von ihnen ins Exil gehen oder völlig ausgelöscht werden. Ich möchte das vielleicht an einer anderen Stelle nochmal vertiefen, um unsere eigenen Wurzeln nachzuspüren. Und wenn es auch auf den ersten Blick so scheinen mag, dass wir als Baptisten doch vielleicht da unsere Tradition finden würden. Es ist leider nicht so. Gerade dieser sogenannte dritte Flügel der Reformation ist doch auch zur Zeit der Reformation häufig etwas eigenartig. Da gibt es die komischsten Erscheinungen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben. In späteren Jahrhunderten entstehen dann noch weitere evangelische Kirchen, wie zum Beispiel die Methodisten, die Remonstranten, eine arminianische Variante, die Adventisten, Brüdergemeinden. Das lassen wir heute alles mal ein bisschen außen vor, um uns einfach diese Hauptlehren anzusehen. Die lutherischen Kirchen haben natürlich ihren Namen von Martin Luther, dem großen Reformator, erhalten, 1483 bis 1546. Er löst am 31. Oktober 1517 durch den Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg die Reformation aus und tritt etwas los, was er sich in dem Moment nicht gedacht hat. Aber in der Folgezeit kommt es eben dazu, dass tatsächlich große evangelische Kirchen entstehen, lutherische Kirchen, die es heute vor allen Dingen in Deutschland gibt, in den baltischen Republiken, in Dänemark, Norwegen, Schweden und auch in den USA. Interessant bei den Lutheranern ist, sie schreiben alle ihre wichtigen Bekenntnisse im Grunde im 16. Jahrhundert auf, zwischen 1530 und 80, und dann ist auch Schluss. Da passiert nicht mehr viel. Das erste große Bekenntnis von 1530, das sogenannte Augsburgische Bekenntnis, hauptsächlich von Melanchthon verfasst und von Luther und den protestantischen Fürsten unterstützt, wird auf dem Reichstag in Augsburg dem Kaiser überreicht. Es war ein Versuch und es war der letzte große Versuch, diese westliche Kirche eigentlich zusammenzuhalten. Man hat wirklich versucht, seitens dieser evangelisch-biblischen Überzeugungen so viel Zugeständnis zu machen, wie man eben noch ertragen kann. Und ist so auf die römischen Christen zugegangen und sie hat sie quasi eingeladen, hier versöhnt uns, lasst uns eine Kirche sein, lasst uns die Kirche reformieren. Das wird abgelehnt, es wird eine Gegenschrift verfasst, die sogenannte Confutatio, also ein Widerspruch, und dem folgt dann die zweite lutherische Bekenntnisschrift, die Apologie des, also die Verteidigung des Augsburgischen Bekenntnisses. Und da wird dann schon sehr deutlich schärfer auch die evangelische Lehre formuliert und die Widerlegung der Widerlegung wird auch klarer. Und jetzt ist praktisch die Reformation der gesamten Kirche im Grunde aufgegeben worden. Dann gibt es in der lutherischen Kirche noch den großen und kleinen Katechismus Luthers von 1529 zur Unterweisung von Predigern, der Große, und für die Jugend, der Kleine. Bis heute ist er auch geschätzt und auch durchaus lesenswert. Es gibt die Schmalkaldischen Artikel von 1537. Auch das war eigentlich eine Diskussionsgrundlage für ein geplantes gesamtkirchliches Konzil in Mantua 1537, das nie stattgefunden hat. Und dann 1580 gab es noch die Konkordienformel von Jakob Andreae, der da versucht hat, innerhalb der Lutheraner zu vermitteln und zu diskutieren. Und dann noch eine letzte Bekenntnisschrift verfasst, die dann allerdings nicht mehr von allen Lutheranern geteilt wird. Die reformierten Kirchen, und da geht auch der rote Pfeil hin, das ist eigentlich unsere Wurzel, auf der wir weiter gegründet sind. In den reformierten Kirchen ist es anders als bei den Lutheranern. Da ist es nie zu einer übergreifenden, abschließenden Einigung gekommen auf die reformierten Lehren. Man hat hier nie ein einheitliches Bekenntnis gefunden, anders eben als bei den Lutheranern. Und die reformierte Bekenntnisbildung kommt im Großen und Ganzen erst im ausgehenden 17. Jahrhundert zu einem Abschluss, eben auch unser Bekenntnis. Die reformierten Kirchen sind weltweit größer, weiter verbreitet als die Lutheraner. Es gibt viele Reformierte in der Schweiz, in Frankreich, in Holland, in den Niederlanden, Großbritannien, in den USA, in Ungarn, im Westen Deutschlands, also Richtung Holland dann. Nach Polen, das vergisst man vielleicht gerne, war früher mal ein Land reformierten Glaubens. Das ist heute ganz und gar nicht mehr. Und es gehören wichtige Independenten- und Baptistengemeinden zu den Kirchen mit reformierten Lehrüberzeugungen. Und unser Glaubensbekenntnis gehört eben auch hierher. Und hier gibt es bei den Reformierten eine ganze Menge an Bekenntnissen, die in ihrer Lehre weitgehend übereinstimmen und doch jeder hat so ein bisschen anders formuliert. Die wichtigsten sind vielleicht das zweite helvetische Bekenntnis, also ein Schweizer Bekenntnis von 1564 von Heinrich Bullinger. Das ist neben dem Westminster-Bekenntnis eines der wichtigsten reformierten Bekenntnisse. Der Heidelberger Katechismus von 1562 von Ursinius und Olivian verfasst, hätte hier in der Region auch seine Verwurzelung, ja, mit Olivian in Herborn, der dort auch zeitweise zu Hause war. Und seit der Dordrechter Synode genießt er auch Stand eines Bekenntnistextes. Und dann schließlich die Dordrechter Synodalbeschlüsse von 1618 bis 19 sind jetzt gerade 500 Jahre alt geworden. 400 Jahre alt geworden. In denen die Lehren von Jakob Arminius abgelehnt werden und die so für alle reformierten Kirchen eine wichtige Lehrformel sind. Und dann schließlich das Westminster-Bekenntnis von 1646 und der kleine und große Westminster-Katechismus, die so die Mutter sind von unserem Bekenntnis. Das so mal als grober Überblick, was es so gibt, wo wir hier zu Hause sind und wo wir uns im Grunde gesamtchristlich irgendwo einordnen sollten. Wir wollen jetzt nochmal einen kleinen Blick werfen auf die ersten Bekenntnisse der Christenheit, also diese altkirchlichen Bekenntnisse, weil gerade sie sind auch Teil unseres geistlichen Erbes. Denn diese Lehrentscheidungen bis in die Formulierungen hinein finden wir auch in unserem Glaubensbekenntnis wieder. Das erste und vielleicht wichtigste altkirchliche Bekenntnis ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und das kennt hoffentlich jeder von uns auswendig. Oder viele von uns kennen es auswendig. Wir haben das auch als Teil unserer Lehrüberzeugungen in unserer Glaubensbasis mit aufgenommen. Könnt ihr da finden auf Seite 153. Das ist das Bekenntnis, das bis heute in fast allen Kirchen des Westens gebraucht wird. Häufig auch im Gottesdienst gesprochen von der ganzen Gemeinde. Es ist sozusagen das Bekenntnis der Bekenntnisse, wenn man historisch drauf guckt, und kurz und kraftvoll werden hier die wesentlichen Glaubensinhalte zusammengefasst. Und das ist auch ein Grund, warum wir es hier mit aufgenommen haben. Es gibt da so eine Legende dazu, die besagt, dass alle Apostel am Pfingsten dieses Bekenntnis zusammengetragen hätten. Es ist aber eben eine Legende, ist nicht echt. Wobei eben jeder was dazu beigetragen hat. Und diese Legende ist auch nachweislich falsch und auch nicht einheitlich überliefert. Auch Calvin bezweifelt das schon, dass es echt ist. Aber es gibt so eine Geschichte. Deswegen heißt es eben apostolisches Glaubensbekenntnis. War aber nicht so. Vielmehr scheint es so gewesen zu sein, dass im Lauf der ersten 4 Jahrhunderte die Christen bei der Taufe eine immer einheitlicher werdende Formulierung des gemeinsamen Glaubens bekannten, das dann schließlich anerkannt in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis seinen Abschluss findet. Die älteste Fassung des Textes, die wir heute verwenden, stammt von Pirmin von Reichenau aus dem 8. Jahrhundert. Aber auch viele Protestanten, also das ist etwas, was uns tatsächlich in der ganzen westlichen Kirche eint. Das ist auch in der römischen Kirche da, dieses Bekenntnis. Es ist in der protestantischen Kirche da und wird auch von uns hochgeachtet und geschätzt und zu Recht. Calvin geht in der Institutio in Buch 2, Kapitel 16 ganz ausführlich auf dieses Bekenntnis ein. Es findet sich im Anhang zum kleinen Westminster-Katechismus und auch in unserer Bekenntnisgrundlage. Und es ist gut, wenn wir es schätzen. Es ist Teil dieses historischen Erbes aus der frühen Kirche, dem wir auch verbunden sind. Ein zweites sehr wichtiges Bekenntnis ist das Bekenntnis von Nicea oder Niceano Constantinopila, egal, Konstantinopolitanum. Von 325 und 381, also da gab es dann nochmal so ein Nachtrag. Und ich hatte schon darauf angesprochen, dass es im 4. Jahrhundert eine große Lehrauseinandersetzung gab mit einem Mann namens Arius. Der hielt Christus für ein Geschöpf und nicht für den ewigen Gott. Und in dieser Auseinandersetzung mit dieser Irrlehre, wo er eben gesagt hat, naja, Jesus oder Christus ist eben nicht ewiger Gott, sondern nur ein Geschöpf, kommt es zum ersten Mal so mit der die biblische Lehre von der Trinität oder Dreieinigkeit Gottes, so wird so deutlich formuliert. Wir finden diese Lehre des Arius, die war sehr weit verbreitet damals, die ist heute sehr weit ins Hintertreffen geraten, aber gerade die Zeugen Jehovas zum Beispiel würden genau diese Ansichten vertreten, dass dort Jesus eben nur als Mensch betrachtet wird oder als Engelwesen, aber jedenfalls als Geschöpf Gottes und nicht als ewiger Gott. Und diese komplizierte Geschichte der Entstehung des Bekenntnisses muss uns jetzt nicht weiter aufhalten, aber ein Detail möchte ich gern herausgreifen, denn in der letzten lateinischen Fassung hat die westliche Kirche eine Formulierung angenommen, die die Kirchen des Ostens nicht akzeptieren. Dort heißt es in diesem Bekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und da heißt es, der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Und dieses und dem Sohn heißt dann auf Lateinisch Filioque. Also das ist auch, wenn man das irgendwo mal liest, kommt das vor. Das ist dann etwas, was die Ostkirche nicht so glauben will, aber im Westen hat man es dazu geschrieben und steht bei uns auch heute noch so fest. Genau diese Formulierung, die an sich eben auch sich biblisch begründen lässt, in Johannes 15, 26, Apostelgeschichte 2, 33 und Galater 4, Vers 6, finden wir dann in unserem Glaubensbekenntnis in Kapitel 2, Vers 3 wieder. Dort heißt es dann bei uns, der Sohn ist von der Ewigkeit her vom Vater gezeugt, der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Ja, also wir haben hier tatsächlich exakt den Rückgriff auf dieses altkirchliche Bekenntnis. Ich denke mal, wir können vielleicht an der Stelle diesen Zettel nochmal austeilen. Wer möchte das gerne machen? Dankeschön. Da habe ich so ein bisschen mal so ein paar Abschnitte versucht, die müssen wir jetzt nicht alle sofort lesen, manches habe ich auch rot gemacht, wo dann dieses altkirchliche Bekenntnis auf der einen Seite steht und unser Bekenntnis auf der anderen. Man sieht diese Formulierung, selbst diese Formulierung vom Vater und vom Sohn, die haben wir so einfach übernommen in unser Bekenntnis und die ist jetzt nicht neu erfunden worden, 1689, sondern die kommt aus dem Jahr 381. Gibt es ein weiteres dieser Konzilien, mit dem Bekenntnis von Chalcedon. Und dort wurde in dieser Zeit, im 4. und 5. Jahrhundert, wieder etwas sehr kontrovers diskutiert. Dort ging es um die Frage, wie verhalten sich Gott und Mensch in der Person Jesu? Also ist Jesus Gott und Mensch zugleich und wenn ja, wie? Und diese Spannung wird in dieser Zeit, also im 4. und 5. Jahrhundert, diskutiert. Wenn Jesus Gott war, wie konnte er gleichzeitig Mensch sein? Und wenn er Mensch war, wie konnte er gleichzeitig Gott sein? Und man hat gerungen, wie ist das biblisch zu fassen? Und diese Spannung bringt es mit sich, dass Jesus eben zwei Naturen hat und doch nur eine Person ist. Und das wird in Chalcedon dann zum ersten Mal als Bekenntnistext formuliert. Und auch das finden wir wörtlich in unserem Glaubensbekenntnis wieder. Da heißt es im Nizäum schon, dass er eines Wesens ist mit dem Vater, das findet ihr ganz unten auf dem Zettel rechts, und dann aber in Chalcedon, dem Vater wesensgleich nach der Gottheit. Ja? Und bei uns heißt es, von Jesus, der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters, von einem Wesen und gleich mit dem, der die Welt erschaffen hat. Dieses Wesensgleich, Homoousion. Ja, da gibt es dann auch die Variante, die dann eben so klein bisschen anders klingt, aber dann was anderes bedeutet. Aber das ist, was wir dann bekennen. Ein Wesen. Ja, Jesus ist ein Wesen mit Gott und in zwei Personen als Mensch und Gott in einem vereint. Mit zwei Naturen in einer Person, Entschuldigung. Aber wir finden eben diese Formulierung auch bei uns hier wieder. Und schließlich das athanasische Glaubensbekenntnis um 500 bringt dann inhaltlich eigentlich nichts Neues, aber fasst diese drei vorhergehenden dort nochmal zusammen und genießt in der westlichen Kirche ein sehr hohes Ansehen. Und die Formulierung in unserem Bekenntnis im Blick auf die Dreieinigkeit Gottes, die nimmt vorwiegend dieses Bekenntnis dann wieder auf. Das könnten wir jetzt auch hier nachlesen. Moment. Auf der nächsten Seite heißt es bei uns, so sind die beiden vollständig, vollkommen und unterschiedlichen Naturen untrennbar in einer Person vereinigt, ohne Verwandlung, Zusammensetzung oder Vermischung. Nee, das ist noch das, Entschuldigung, nee, das ist die, der Sohn Gottes. Na, das habe ich hier weiter oben dann. Egal. Aber das wird im Grunde dann auch aus diesem Athanasium hier übernommen. Was ich jetzt hier gerne eben euch zeigen wollte, das ist, dass wir in diesen altkirchlichen Bekenntnissen, diese wichtigen Lehrfragen nach der Dreieinigkeit Gottes, nach der Person Jesu als Gott und Mensch in einer Person, selbst die Frage nach dem Heiligen Geist, der von Gott und dem Vater ausgeht, dass wir all diese Formulierungen hier aus diesen altkirchlichen Bekenntnissen geschöpft, auch in unser Bekenntnis hinein weitertragen. Und ein kleiner anderer roter Faden, den ich gerne mit euch noch anschauen muss, weil ich weiß, wie gerne ihr die Lehren der Gnade mögt und wie sehr wichtig uns die sind, ist eine Lehrentscheidung, die weithin nicht so sehr bekannt ist. Aber es gab in Orange 529 ein Konzil, das auch Lehrsätze veröffentlicht hat. Und man denkt, man ist in der Zeit der Reformation. Das war in der Zeit, wo man im Grunde gegen Pelagius, das ist der Gegner von Augustinus, dann hier auch sich klar positioniert hat zu den Lehren der Gnade. Ja, Augustinus hat diese Gnadenlehren sehr stark vertreten. Pelagius hat sehr stark eigentlich etwas vertreten, was wir später dann auch im Humanismus wiederfinden oder in der in der Aufklärung, wo der Mensch sehr stark im Mittelpunkt rückt und sehr viel kann und so weiter. Und wenn wir das hier lesen, dann fühlt man sich schon an die reine Lehre erinnert. Lass uns das mal anschauen, hier auf der zweiten Seite in dem rechten unteren Teil, und links findet ihr, was in unserem Bekenntnis steht, in Kapitel 9, und rechts, was man dort in Orange formuliert hat. Dort heißt es: Wenn jemand behauptet dazu, dass wir von der Sünde gereinigt würden, erwarte Gott erst unseren Willen, aber nicht bekennt, dass auch unser Wille, gereinigt zu werden, erst durch die Eingießung und Einwirkung des Heiligen Geistes auf uns hervorgerufen wird, so widersteht er dem Heiligen Geist selber. Wenn jemand versichert, dass wir irgendein Gut, das sich auf das Heil des ewigen Lebens bezieht, richtig bedenken oder wählen können, oder dass wir der Heilspredigt, das heißt der Predigt des Evangeliums, zustimmen können durch unsere natürlichen Kräfte, ohne die Erleuchtung und Eingebung des Heiligen Geistes, der allen die Bereitwilligkeit verleiht, der Wahrheit zuzustimmen und zu glauben, so wird er von einem heretischen Geist irregeführt und versteht das Wort Gottes nicht. Und schließlich am Ende dieses Bekenntnisses heißt es, durch die Sünde des ersten Menschen ist der freie Wille so hinfällig und kraftlos geworden, dass danach keiner imstande ist, Gott so zu lieben, wie es sich gebührte, oder an Gott zu glauben oder Gottes wegen Gutes zu tun, wenn ihm nicht die Gnade der göttlichen Barmherzigkeit zuvorkommt. Das ist aus dem 6. Jahrhundert. Das ist sicherlich frühes Mittelalter, aber vielleicht hätten wir es da nicht erwartet. Das ist auch interessant, weil die römische Kirche das offiziell eigentlich immer noch so mitführt, aber sehr stiefmütterlich natürlich begräbt und in ihrem Semipelagianismus im Grunde dann auch beerdigt hat. Denn wenn ihr liest, was in unserem Bekenntnis steht, da steht eigentlich nichts anderes. Ne? Durch seinen Fall in den Stand der Sünde hat der Mensch jegliche Willensfähigkeit zu etwas geistlich Guten, das mit der Erlösung verbunden ist, verloren. Sodass ein natürlicher Mensch, der gegenüber diesem Guten völlig abgeneigt und tot in Sünde ist, unfähig dazu ist, sich durch seine eigene Kraft selbst zu bekehren oder sich selbst darauf vorzubereiten. Wenn Gott einen Sünder bekehrt und ihn in den Stand der Gnade versetzt, befreit er ihn von der natürlichen Knechtschaft unter die Sünde und macht ihn allein durch seine Gnade dazu fähig, frei das zu wollen und zu tun, was geistlich gut ist, jedoch so, dass er wegen seiner bleibenden Verdorbenheit weder vollkommen noch ausschließlich das will, was gut ist, sondern auch das will, was böse ist. In dem Fall nicht die exakte Formulierung, aber doch exakt dieselbe Überzeugung, die man da zur Zeit des Augustinus tatsächlich schon mal festgeschrieben hatte, dann aber weitgehend wieder preisgegeben hat. Und ich denke, dieser knappe Überblick, und mehr sollte es heute auch nicht sein, der soll uns ein bisschen dabei helfen, dass wir ein historisches Erbe haben, dem wir auch als Gemeinde verpflichtet sind. Wir teilen diese ganz grundlegenden Lehrentscheidungen der alten Kirche, die sich im apostolischen Glaubensbekenntnis findet, das wir selbst mit bekennen in unserer Bekenntnisgrundlage, im Bekenntnis von Nicäa, Chalcedon und im athanasischen Bekenntnis wiederzufinden sind. Wir halten an dieser wahren Lehre fest, wie es sie in der westlichen Kirche immer gegeben hat, an der augustinischen Lehre, die heute von der abgefallenen römischen Kirche geleugnet wird. Und wir halten dieses Banner der Wahrheit hoch, wie es die alte Kirche bekannte und in der Reformation und insbesondere in den reformierten Kirchen neu entdeckt wurde. Und wir versuchen, diesen Stab in der Hand zu halten und in dem Bewusstsein, dass wir in allem auf Gottes Gnade angewiesen sind, wie wir es gerade auch nochmal gelesen haben, wollen wir diesen Stab auch an treue Männer weiterreichen und in die nächste Generation weiterreichen. Und wir sind auch heute schon darauf angewiesen, dass Gott uns erhält. Die Kirchengeschichte lehrt uns so klar, dass wir das nicht in der Hand haben, sondern dass Gott seine Gemeinde erhalten muss. Und doch können wir mit Gewissheit und klarer Bestimmtheit für die Lehren unseres Bekenntnisses eintreten, in Demut und in steter Abhängigkeit von Gott. Deshalb möchte ich am Ende dieser Lehrstunde noch zwei Verse lesen, die uns dazu ermahnen sollen. In 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1 heißt es, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Ja, wir brauchen die Erkenntnis, aber wir dürfen uns nicht aufpludern und denken, wir wären besser als andere. Die Liebe erbaut. Und in Johannes 15, Vers 5 mahnt uns der Herr, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So sehr uns die reine Lehre am Herzen liegt, es ist nicht nur die Lehre und die Wahrheit, die wir verteidigen. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir brauchen die Liebe untereinander. Und doch dürfen wir darauf zurückblicken und sagen, Gott ist gut. Er hat durch die Jahrhunderte hindurch sich seine Gemeinde erhalten. Er hat sie gebaut. Es gab Brüche. Aber wie schön, dass der Herr uns auch wieder neue Einsicht gegeben hat in seine Wahrheit. Lasst uns sie festhalten, lasst uns sie lehren und glauben und an treue Männer weitergeben und weiterreichen in die nächste Generation in der Hoffnung, dass der Herr auch weiter seine Gemeinde baut und Gnade dazu gibt. Wie schön wäre es, wenn es auch Frucht trägt und seine Ausbreitung gibt, dieser Wahrheit noch in größerem Maß. Der Herr möge uns dazu Gnade schenken. Amen. Gibt es jemand, der hier eine Frage dringend loswerden möchte? Es gab im Grunde eigentlich immer Entwicklung. Ja. Man hat sich auseinandergelebt, sagen wir es mal einfach so. Ja. Und es fing vor allen Dingen durchaus schon an, auch sprachlich. Und Tertullian ist viel früher, ja. Der ist der erste Kirchenvater, der dann auf Latein schreibt. Also im Westen hat man dann zunehmend Latein gesprochen, im Osten Griechisch. Da hat man dann schon so eine gewisse Schwierigkeit gehabt. Und sicherlich die Kommunikationswege damals waren nicht so leicht wie heute. Ja, also man hat dort gelebt und gelehrt und man hat da gelebt und gelehrt und so. Und dann hat man unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Schwierigkeit war sicherlich dann in Rom, dass dort die Kirche zunehmend halt gesagt hat, ey, wir sind hier, die alle das Sagen haben. Ja, und bei uns sitzen die Päpste. Das ist auch nicht von heute auf morgen so. Ja, aber es entwickelt sich. Und das ist ja eigentlich dann der große Krach, weil in Byzanz war es dann halt auch einer, der gesagt hat, ich bin's. Und dann hat man sich halt 1050 da wirklich dann auch formell getrennt, sage ich mal. Ja. Aber im Grunde, diese Rivalitäten, die waren da. Und manchmal auch entlang politischer Linien. Ja. Das Römische Reich war so um 500 in der Größenordnung auseinandergebrochen, in das östliche und westliche Reich. Ja. Das war dann auch so wieder politisch nochmal. Und es ist so, das geht nicht von heute auf morgen. Aber im Grunde gibt es so Übergangsphasen und dieses Auseinanderleben hat eigentlich stattgefunden. Ja. Nur interessant ist eben, in den Ostkirchen ist man irgendwie dabei auch stehen geblieben. Man hat nicht mehr neu groß irgendwelche Konzilien gehabt und neue Lehrformeln gefunden oder irgendwas. Ja, in manchen Kirchen wird bis heute noch Chrysostomus gelesen. So, auch schön. Ja. Und dann gibt es aber auch wieder, ich meine das, ja auch bei diesen Aramäern zum Beispiel, die haben dann auch irgendwelche Päpste und auch die Kopten. Ja, das sind auch so, da gibt es so verschiedene, was diese Ämter und diese Machtfragen dann immer angeht, da hat man sich dann vor allen Dingen gestritten. Und sicherlich, das könnte man jetzt hier natürlich auch noch mit bedenken, an dem Moment, wo dann unter Konstantin und später Theodosius die Kirche zur Staatskirche wird. Da wird es eher alles ein bisschen komisch. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Täufern und Baptisten?
Der Name, Täufer sind Täufer und Baptisten, ist das Gleiche. Also, nee, ist kein Unterschied. Ja. Der Unterschied, und das habe ich jetzt heute einfach außen vor gelassen, im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, zur Zeit Martin Luthers und so weiter, ja, da gab es durchaus Menschen, die gesagt haben, ja, wir müssen uns nach der Heiligen Schrift reformieren. Und die dann gesagt haben, das bedeutet doch auch, wir können nicht die Babys taufen. Ja? Also Täufer, Überzeugung angenommen haben. Und da siehst du auch bei denen, wenn du hinguckst, dass dann Bruch stattfindet. Ja? Der Erste fängt bei sich selber an, sich zu taufen, und dann tauft er den Nächsten. Weil die haben niemanden gehabt, von dem sie es gekriegt hätten. Das haben sie selbst aus der Schrift erkannt. Und das ist diese Täuferreformation zur Zeit der größeren gesamten Reformation im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, Entschuldigung. Nur, das ist sehr, sehr uneinheitlich. Ja? Das heißt, das sind ganz viele Leute, vor vielen kann man auch wirklich den Hut ziehen, weil sie für ihren Glauben sehr stark eingestanden sind. Aber wenn man ansieht, was sie dann wirklich geglaubt haben, viele von denen waren sehr, auch von der jetzt arminianischer Prägung, würde man heute sagen, ne? Das ist dann natürlich ein Anachronismus, bei der kommt das später, aber halt auch der Überzeugung, dass der Mensch sehr viel kann. Die haben sehr kritische Einstellung gegenüber vielen Dingen, die wir schon auch für richtig halten. Ja? Gegenüber zum Beispiel obrigkeitlichem Amt, da sagen sie, es geht nicht, als Christ kannst du kein obrigkeitliches Amt haben, das kann gar nicht sein. Also gibt es ganz viele Dinge, wo die dann anders andere Überzeugungen annehmen. Das findest du bei den Hutterern, bei später auch den Mennoniten. Ja? Und das Ganze ist aber interessanterweise in der Zeit überwiegend eine Laienbewegung. Also eher so ein bisschen einfachere Leute, nicht die Theologen. Da gibt es ganz extrem wenige Täufertheologen. Balthasar Hubmaier ist eine Ausnahme, die gibt es da mal, aber sonst eigentlich kaum. Ja? Und dementsprechend wildwüchsig geht es dann manchmal auch zu. Ja? Also da werden manchmal wirklich komische Sachen gemacht und geglaubt und getan. So, und das fanden die anderen eh schon ein bisschen komisch. Und dann ist so diese ganze Reformation, die geht so ein bisschen auch Hand in Hand mit der Obrigkeit, weil sonst hätte die auch nicht funktioniert. Also Luther und die Fürsten, ohne die Fürsten hätte es auch keine Reformation gegeben. Und die wollen natürlich ein Volk, ein Glaube, und dann brauchen sie quasi die Kindertaufe. Das ist ein bisschen schwierig. Aber die Täufer von damals sind in vielen Punkten sehr vorbildlich, manchmal aber sehr wildwüchsig und haben auch keine ausgegorene Theologie, wo man sagt, hier, die ist wirklich tragfähig. Und Und doch an dieser Frage der Taufe, da sind sie eben radikaler als die großen Reformatoren. Und wenn du das genau angucken willst bei Zwingli, der war sehr offen gegenüber der Tauffrage. Und dann 1525 entscheidet dann der Rat in Zürich, Babytaufe, nichts anderes geht. Und von da an ist Zwingli auch nur Babytaufe, nichts anderes geht. Ja. Und da werden die Täufer von allen anderen quasi unterdrückt. Und das Ganze nimmt dann auch eine furchtbare Wendung im Täuferreich zu Münster, das dann auch blutig niedergeschlagen wird. Und da sind wirklich die Auswüchse gruselig. Ja, also bis viel Ehe und apokalyptische Vorstellungen, also komisches Zeug. Und das ist dann immer das Feindbild von allen anderen. Ja, also Münster, das Täufer, das ist schlimm. Ja, ist aber auch nicht ganz historisch richtig. Und im Grunde, die Täufergeschichte arbeitet man jetzt die letzten Jahrzehnte wieder ein bisschen auf, weil die eigentlich keinen hatten, der wirklich das mal sich angeguckt hat. Ja, und deswegen habe ich sie auch auf einer anderen Schiene, weil das gab es zur Zeit der Reformation. Aber unsere Tauftradition und unsere theologische Tradition kommt eher aus diesem Reformierten heraus. Und Westminster-Bekenntnis dann aber mit baptistischer Variante, was dann aber erst im 17. Jahrhundert im Grunde in England entsteht. So 1638 gibt es so die erste Täufergemeinde dann mit diesen reformierten Überzeugungen. Ja. So, das ist, sieht so ähnlich aus, ist aber dann doch anders. Und manches bei diesen Täufern ist dann, erinnert auch so an das, was wir aus der Pfingst oder Charismatik kennen. Ja? Da gab es dann Propheten und direkte Gotteseingebungen und also komisches Zeug, wo du sagst, nee, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Ja? Nur die Tauffrage war halt bei denen halt auch, dass sie gesagt haben, Erwachsene. Ja? Das können wir uns aber vielleicht ein andermal angucken. Gut, dann lass uns noch zum Abschluss beten, den Herrn um seinen Segen bitten. Geliebter himmlischer Vater, wir wollen dich preisen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns deinen Geist gibst, dieses Wort auch zu verstehen und zu begreifen, was du uns darin lehrst. Und dass wir, wenn wir in die Geschichte gucken, auch immer wieder Glaubensväter finden, Christen, Männer und Frauen Gottes, die diese Wahrheit hochgeachtet und geglaubt haben. Bei denen wir erkennen, ja, dass sie haben diesen Stab weitergetragen, und auch wenn er ab und zu gefallen ist, so dass er doch erhalten blieb. Weil du dir immer wieder neu deine Gemeinde erweckt hast, immer wieder neu das Licht deines Wortes aufgetan hast, und wir bitten dich, Herr, um viel, viel Gnade, dass du uns hilfst, bei der Wahrheit zu bleiben, in Demut, dass wir uns nicht aufblähen durch Erkenntnis, sondern in Liebe miteinander umgehen, dass wir in Christus eng verbunden sind mit dir, denn ohne dich können wir keine Frucht bringen. Aber dass wir dann doch auch an der Wahrheit festhalten. Dass wir uns nicht abbringen lassen. Und dass wir diese Wahrheit treu bekennen, glauben und befolgen und auch weiterreichen. Möchtest du uns dazu Gnade schenken und dein Volk beleben und deine Gemeinde bauen, damit dein Name, Herr, verherrlicht wird. Amen.